Kardinal Lehmann, ich hatte am Samstag die Gelegenheit, die Capella Sistina zu besuchen. Die ist noch ein bisschen eine Baustelle, aber man sieht schon, da sind Sitzungstischreihen, rechts zwei, links zwei, ein Vorstandstisch sozusagen. Das drängt so ein bisschen den liturgischen Charakter der Kapelle zurück. Ist das wirklich ein geistliches und liturgisches Geschehen oder doch eher ein demokratisches Wahlgeschehen?
Es hat viel von demokratischen Verfahren in sich, aber der Raum prägt natürlich doch den Grundcharakter der Verfahren. Es ist für mich auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass, wenn man den Stimmzettel in den großen Kelch oder was immer da steht, hineingibt, dann spricht man einen ganz kurzen Satz, indem man also sagt, ich versichere, dass ich dem meine Stimme gegeben habe, den ich also am meisten als geeignet nach dem Willen Gottes finde. Das geht einem schon durch Mark und Bein, dass man sich also schon also fragt, welche Gesichtspunkte spielen jetzt eine Rolle? Ist das eigentlich sozusagen das Maß, an dem ich den Menschen da gemessen habe? Es gibt auch dadurch, dass das alles relativ langsam geht und keine Eile, keine Hektik da ist. Jeder geht vor. Das gibt so ein etwas, schon eine meditative Grundstimmung, dass man sich da langsam nähert, wieder zurückgeht. Es hängt natürlich auch von den Teilnehmern ab. Ich mich ja letztes Mal erinnere, dann kann man also mit etwas unterdrückter Stimme mit dem Nachbar reden. Nein. Aber es ist nicht ein bloßes ganzes Schweigen, einfach nur stumm da sitzen. Aber es gibt auf gar keinen Fall auch irgendein Palaver, der da wäre. Also und insofern fand ich es eigentlich enorm gut, dass dieser Raum von selber, ohne die Sachlichkeit der Abstimmung irgendwie zu beeinflussen, doch eine gewisse Stimmung eigentlich verursacht. Und nicht zu vergessen, das große Gemälde des letzten Gerichtes. Man muss sich verantworten vor dem, der als Richter vor einem ist. Das ist ja nun so groß und so mächtig und so eindrucksvoll, dass es einem nicht entgehen kann.
Kardinal Schönborn hat das so formuliert, wir gehen nicht nach Rom, um den Papst zu wählen, sondern um gemeinsam rauszufinden, wen Gott gewählt hat. Würde das auch Ihre Einstellung treffen?
Also ich würde das nicht so ausdrücken, auch wenn es so ist. Denn zweifellos hat man irgendwie also das Vertrauen, dass wenn alle wirklich sich und ihr Denken ein Stück weit einfach ausrichten auf die Person des Papstes, die man in den Augen Gottes sucht, wenn man auch sich selber in seinem Denken ein Stück weit immer auch reinigen muss und sagen muss, dass du keine falschen Gefühle, falsche Voraussetzungen reinbringst, so ist es eigentlich für mich eigentlich doch im Vordergrund eigentlich auch eine sehr sachliche Vorbereitung und Entscheidung, sich zu informieren und so weiter. Und offen zu bleiben, denke ich, ist auch ganz wichtig, eventuell auch neue Leute zu entdecken, die man vorher nicht so im Sinn hatte. Ja, und dann bin ich am Ende, habe ich eigentlich die Hoffnung und die Zuversicht, dass Gott seinen Segen dazu gibt, aber erkennen kann man das nicht.
Sie haben es angesprochen, es ist Ihr zweites Konklave. Wie bereiten Sie sich persönlich drauf vor?
Also zunächst einmal habe ich keine Sonderveranstaltungen, sondern das, was man tut, wenn man in den Tag hineingeht, wenn man das Morgengebet, das Abendgebet macht, auch Gewissenserforschung macht am Abend, dann ist natürlich das Thema im Vordergrund. Und man fragt sich dann schon, wie beurteilst du den Tag, was hast du dabei eigentlich gewonnen, was ist vielleicht auch falsch gemacht worden und so weiter. Ich glaube, dass ja an jedem Tag in den liturgischen Texten, im Stundengebet, in der Messe und so fort auch so viele aufrüttelnde Verse, gerade auch in der österlichen Bußzeit sind, dass man immer wieder etwas für sich selbst findet. Und ich lese wie beim letzten Mal ein kleines Buch, das Bernhard von Clairvaux etwa um 1150 geschrieben hat mit dem lateinischen Namen De Considerazione, deutsch könnte man einfach sagen Erwägung. Hans-Urs von Balthasar hat eine Auswahl herausgegeben in den 80er Jahren mit dem Titel Was ein Papst erwägen muss. Das gilt ja nicht nur sozusagen für die spirituelle und ästhetische Gestalt des Papstes, was da gesagt wird, sondern das gilt auch für die Normen und für die Kriterien, mit denen man jemanden beurteilt. Es ist unglaublich, wie nüchtern er die Wichtigkeit einer guten Auswahl von Beratern und von Mitarbeitern also sieht, wie nüchtern er auch beurteilt, wie Menschen verführt werden können in solchen also Positionen. Da wird man also doch sehr nachdenklich und sagt, mein Gott, wir meinen heute, wir wären durch die moderne Entwicklung in vielen Dingen besonders bestimmt oder besonders abhängig und verführt auch. Und hier kann man also eigentlich sehen, das waren auch damals schon elementare Gefahren, auf die man aufmerksam machte. Das macht einem auch etwas demütig, weil man sich nicht so besonders für heute herauswählen kann. Ich mache also jetzt mit Ausnahme einer intensiveren Zuwendung im Gebet, in den Fürbitten für diese Aufgabe, mache ich keine Sonderveranstaltungen.
Freuen Sie sich eigentlich oder sind Sie nervös?
Nervös bin ich, glaube ich, gar nicht. Freuen wäre wieder zu viel, weil gerade wenn man noch keine innere Gewissheit hat, wenn man die Stimme also geben soll, dann ist ja schon auch ein Schaudern in einem, vielleicht auch noch ein gewisses Maß an, ja, vielleicht auch ein Stück weit Ängstlichkeit, wenn man einfach sagt, findet man denn wirklich gemeinsam den Richtigen? Gibt es Zufälle, die sich zusammenbrauen und so weiter? Also, ich würde sagen, so wie man viele andere Dinge, wo Menschen mit im Spiel sieht, wo man über Menschen auch urteilen muss, einem Kopfzerbrechen machen, geht man da natürlich mit noch mehr Sorgfalt und Ernst an die Arbeit.
Herzlichen Dank, Herr Kardinal, und Ihnen danke. Eine gute Wahl.
Ja, danke, Barangott.